Erwartet das tägliche Bibelhörbuch. 22. Mai. Wir lesen aus der Übersetzung Gute Nachricht Bibel. Das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Wir beenden heute das erste Buch Samuel, lesen dort das Kapitel 31 und lesen gleich weiter im zweiten Buch Samuel bis Kapitel 2, Vers 11. Sauls Ende. Im Gilboa-Gebirge kam es zwischen Israel und den Philistern zur Schlacht. Die Männer Israels mussten fliehen. Viele wurden von den Feinden niedergemacht. Die Philister verfolgten Saul und seine Söhne Jonathan, Abinadab und Malkischua. Die drei Söhne fanden dabei den Tod. Um Saul entbrannte ein heftiger Kampf. Als die Bogenschützen ihn entdeckten und auf ihn anlegten, zitterte er vor Angst. Er befahl seinem Waffenträger: »Zieh dein Schwert und töte mich, sonst werden es diese Unbeschnittenen tun und ihren Spott mit mir treiben.« Aber der Waffenträger scheute sich und wollte es nicht tun. Dann nahm Saul sein Schwert und stürzte sich hinein. Als der Waffenträger sah, dass Saul tot war, stürzte auch er sich in sein Schwert und folgte ihm in den Tod. So starben Saul, seine drei Söhne, sein Waffenträger und alle seine Männer gemeinsam an diesem einen Tag. Als die israelitischen Bewohner der Jezreel-Ebene und der angrenzenden Jordan-Gegend erfuhren, dass das Heer Israels geschlagen und Saul mit seinen Söhnen gefallen war, verließen sie ihre Wohnorte und flohen. Die Philister rückten nach und nahmen die Städte in Besitz. Am Tag nach der Schlacht plünderten die Philister die Gefallenen aus. Dabei fanden sie Saul und seine drei Söhne auf dem Gilboa-Gebirge. Sie schlugen Saul den Kopf ab und zogen ihm seine Rüstung aus. Kopf und Rüstung ließen sie durch Boten in ihrem ganzen Gebiet herumzeigen. So verkündeten sie ihren Götzen und ihrem Volk die Siegesnachricht. Dann legten sie die Rüstung in den Tempel der Astarte. Den Leichnam Sauls hängten sie an der Stadtmauer von Beth-Shean auf. Als die Bewohner von Jabesch in Gilead erfuhren, was die Philister mit Saul gemacht hatten, brachen alle kriegstüchtigen Männer auf und gingen im Schutz der Nacht nach Beth-Shean. Sie nahmen den Leichnam Sauls und auch die Leichen seiner Söhne von der Mauer, brachten sie nach Jabesch und verbrannten sie dort. Die Gebeine begruben sie unter der Tamariske vor ihrer Stadt und fasteten zur Trauer eine ganze Woche lang. David erfährt vom Ende Sauls und Jonathans. Die Nachricht vom Sauls Tod erreichte David, nachdem er von seinem Sieg über die Amalekiter nach Ziklag zurückgekehrt war. Er war gerade den dritten Tag wieder in der Stadt. Da kam ein Mann zu ihm, der aus der Schlacht entkommen war, einer aus der näheren Umgebung Sauls. Zum Zeichen der Trauer hatte er seine Kleider zerrissen und Erde auf seinen Kopf gestreut. Er warf sich vor David zu Boden und erwies ihm Ehre wie einem König. »Wo kommst du her?« fragte ihn David. Der Mann antwortete: »Vom Heer Israels. Ich konnte mich von den Philistern retten.« »Wie steht es?« fragte David. »Berichte mir.« Da erzählte er: »Unser Heer wurde in die Flucht geschlagen. Viele sind gefallen. Auch Saul und Jonathan sind tot.« David fragte den jungen Mann, der ihm die Nachricht brachte: »Saul und Jonathan tot? Woher weißt du das?« Der Mann erzählte: »Ganz zufällig kam ich auf das Gilboa-Gebirge. Da sah ich Saul stehen, wie er sich auf seinen Speer stützte. Die Streitwagen der Philister hatten ihn schon fast erreicht. Als er sich umwandte, sah er mich und rief mich zu sich. »Ja, Herr«, sagte ich. Er fragte: »Wer bist du?« Und ich antwortete: »Ein Amalekiter.« Da rief er: »Komm her und gib mir den Todesstoß. Ich lebe noch, aber ich habe keine Kraft mehr.« Ich wusste, dass er seine Niederlage nicht überleben würde. Darum ging ich hin und gab ihm den Todesstoß. Dann nahm ich ihm den Stirnreif und die Armspange ab. »Ich habe sie dir gebracht, Herr. Hier sind sie.« Als David das hörte, zerriss er sein Gewand, und dasselbe taten die Männer, die bei ihm waren. Sie weinten und fasteten bis zum Abend und hielten die Totenklage um Saul und um seinen Sohn Jonathan und um das Heer des Herrn, um alle Männer Israels, die in der Schlacht gefallen waren. David fragte den jungen Mann, der ihm die Nachricht überbracht hatte: »Woher stammst du?« Er antwortete: »Ich bin der Sohn eines Fremden, eines Amalekiters, der in Israel Aufnahme gefunden hat.« Da fuhr David ihn an: »Wie konntest du es wagen, den gesalbten König des Herrn zu töten?« Er rief einem seiner Männer zu: Komm her, stoß ihn nieder. Und der schlug ihn tot. David aber sagte noch zu dem Amalekiter: Dein Blut finde keinen Rächer. Du hast dir selbst das Urteil gesprochen, als du sagtest: Ich habe den gesalbten König des Herrn getötet. Davids Klagelied. David stimmte über Saul und seinen Sohn Jonathan die Totenklage an. Er sprach die Worte, die bekanntlich ins Buch der Heldenlieder aufgenommen sind. Dort tragen sie die Überschrift: Lehrt die Männer von Juda den Bogenkampf. Sie lauten: Erschlagen liegen sie auf deinen Bergen, die Besten, die du hattest, Israel. Dein Ruhm und Stolz, gefallen sind sie, tot. Sprecht nicht davon in Gat und Aschkelon, verschweigt es auf den Gassen dieser Städte. Sonst freuen sich die Frauen der Philister, die Töchter dieser Unbeschnittenen jubeln. Ihr Höhen von Gilboa, seid verflucht. Nie sollen Tau und Regen auf euch fallen, nie sollen Felder voller Frucht euch zieren, weil dort die Schilde unserer Helden liegen, Sauls Schild im Staub, entweiht für alle Zeit. Der Pfeil vom Bogen Jonathans traf stets sein Ziel, und nie zog Saul sein Schwert vergeblich. In Scharen sanken ihre Feinde nieder. Geliebt und hochgeachtet waren sie, im Leben unzertrennlich, Saul und Jonathan. Nun sind sie auch im Tode noch vereint. Sie waren schneller als der schnelle Adler, den Löwen übertrafen sie an Kraft. Ihr Frauen Israels, auf, klagt um Saul. Er war es, der euch Purpurkleider gab und euch mit goldenem Schmuck so reich beschenkte. Die Tapfersten sind tot, im Kampf erschlagen. Auch Jonathan liegt dort oben auf den Bergen. Mein Bruder Jonathan, mein bester Freund, voll Schmerz und Trauer weine ich um dich, denn deine Freundschaft hat mir mehr bedeutet, als Frauenliebe je bedeuten kann. Die besten Krieger tot, im Kampf erschlagen, für immer sind die Tapfersten dahin. David wird König über Juda, Ischboschet über Israel. David fragte den Herrn: Soll ich jetzt in eine der Städte des Stammes Juda übersiedeln? Er erhielt die Antwort: Ja. Wohin soll ich gehen? Fragte er weiter. Die Antwort war: Nach Hebron. So kam David nach Hebron. Seine beiden Frauen, Ahinoam aus Jezreel und Abigail, die Witwe Nabals aus Karmel, nahm er mit. Auch die Männer seiner Truppe folgten ihm, sie ließen sich mit ihren Frauen in der Umgebung der Stadt nieder. Daraufhin kamen die Männer des Stammes Juda nach Hebron und salbten David zu ihrem König. Als David die Nachricht erhielt, dass die Männer von Jabesch in Gilead Saul bestattet hatten, schickte er Boten dorthin und ließ ihnen sagen: Der Herr möge euch segnen, zum Lohn dafür, dass ihr Saul, euren König, diese Liebe erwiesen und ihn beigesetzt habt. Er erweise euch auch seine beständige Liebe, und ich selbst werde es ebenso halten, weil ihr das getan habt. Seid tapfer und lasst euch nicht entmutigen. Saul, euer Herr, ist tot, aber inzwischen hat der Stamm Juda mich zu seinem König gemacht. Sauls Heerführer Abner, der Sohn Ners, hatte sich mit Ischboschet, einem Sohn Sauls, nach Mahanaim zurückgezogen. Dort machte er ihn zum König über ganz Israel. Seine Herrschaft erstreckte sich auf die Landschaften Gilead, Ascher, Jezreel, Ephraim und Benjamin. Ischboschet war 40 Jahre alt, als er König über Israel wurde. Er regierte 2 Jahre lang. Zu David hielt nur der Stamm Juda. 7,5 Jahre lang regierte David in Hebron als König über Juda. Aus Lukas 19 lesen wir die Verse 1 bis 40. Jesus und Zachäus. Jesus ging nach Jericho hinein und zog durch die Stadt. In Jericho lebte ein Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zolleinnehmer in der Stadt und war sehr reich. Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus sei. Aber er war klein und die Menschenmenge versperrte ihm die Sicht. So lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können, denn dort musste er vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und redete ihn an. Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute dein Gast sein. Zachäus stieg schnell vom Baum und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Alle sahen es und murrten, sie sagten: Bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt. Aber Zachäus wandte sich an den Herrn und sagte zu ihm: »Herr, ich verspreche dir, ich werde die Hälfte meines Besitzes den Armen geben, und wenn ich jemand zu viel abgenommen habe, will ich es ihm vierfach zurückgeben.« Darauf sagte Jesus zu ihm: »Heute ist dir und deiner ganzen Hausgemeinschaft die Rettung zuteil geworden. Auch du bist ja ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten.« Jesus kündigt seinen Weggang und seine Wiederkunft an. Das Gleichnis vom anvertrauten Geld. Alle Leute hatten gehört, was Jesus zu Zachäus sagte. Deshalb, und weil Jesus nun auch schon nahe bei Jerusalem war, meinten sie, die neue Welt Gottes werde in allernächster Zukunft anbrechen. Darum fügte Jesus noch ein Gleichnis hinzu. Er sagte: »Ein Mann von königlicher Herkunft reiste in ein fernes Land. Dort wollte er sich zum König über sein eigenes Volk und Land einsetzen lassen und danach zurückkehren. Bevor er abreiste, rief er 10 seiner Diener, gab jedem 1 Pfund Silberstücke und sagte zu ihnen: „Treibt Handel damit und macht etwas daraus, bis ich komme.“ Aber seine Landsleute konnten ihn nicht leiten. Deshalb schickten sie Boten hinter ihm her, die erklären sollten: „Wir wollen diesen Mann nicht als König haben.“ Als er nun König geworden war, kam er zurück und ließ die Diener rufen, denen er das Geld anvertraut hatte. Er wollte sehen, was sie damit erwirtschaftet hatten. Der erste kam und berichtete: „Herr, dein Pfund Silberstücke hat 10 weitere Pfund eingebracht.“ „Sehr gut“, sagte sein Herr, „du bist ein tüchtiger Diener. Weil du in so kleinen Dingen zuverlässig warst, mache ich dich zum Herrn über 10 Städte.“ Der zweite kam und berichtete: „Herr, dein Pfund Silberstücke hat 5 weitere Pfund eingebracht.“ Der Herr sagte zu ihm: „Dich mache ich zum Herrn über 5 Städte.“ Ein dritter aber kam und sagte: „Herr, hier hast du dein Pfund Silberstücke zurück. Ich habe es im Tuch verwahrt und immer bei mir getragen. Ich hatte Angst vor dir, weil du ein strenger Mann bist. Du hebst Geld ab, das du nicht eingezahlt hast, und du erntest, was du nicht gesät hast.“ Zu ihm sagte der Herr: „Du Nichtsnutz, du hast dir selbst das Urteil gesprochen. Du wusstest also, dass ich ein strenger Mann bin, dass ich abhebe, wo ich nicht eingezahlt habe, und ernte, was ich nicht gesät habe. Warum hast du dann mein Geld nicht wenigstens auf die Bank gebracht? Dort hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen wiederbekommen.“ Dann sagte er zu den Umstehenden: „Nehmt ihm sein Pfund ab und gebt es dem, der die 10 erwirtschaftet hat.“ Sie wandten ein: „Herr, der hat doch schon 10. Aber der König erwiderte: „Ich sage euch, wer viel hat, soll noch mehr bekommen. Wer aber wenig hat, dem wird auch noch das Letzte weggenommen werden. Nun aber zu meinen Feinden, die mich nicht als König haben wollten, bringt sie her und macht sie vor meinen Augen nieder.“ Jesus kommt nach Jerusalem. Nachdem Jesus dieses Gleichnis erzählt hatte, zog er weiter hinauf nach Jerusalem. In der Nähe der Ortschaften Bethphage und Bethanien am Ölberg schickte er 2 seiner Jünger fort mit dem Auftrag: „Geht in das Dorf da drüben. Am Ortseingang werdet ihr einen jungen Esel angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Bindet ihn los und bringt ihn her. Und wenn euch jemand fragt, warum bindet ihr den Esel los, dann antwortet: der Herr braucht ihn.“ Die beiden gingen hin und fanden alles so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. Als sie den Esel losbanden, fragten die Besitzer: „Warum bindet ihr den Esel los?“ „Der Herr braucht ihn“, antworteten sie und brachten ihn zu Jesus. Sie legten ihre Kleider über das Tier und ließen Jesus aufsteigen. Während er einherritt, breiteten die anderen Jünger ihre Kleider als Teppich auf die Straße. Als Jesus dann an die Stelle kam, wo der Weg den Ölberg hinunterführt nach Jerusalem, brach die ganze Menge der Jünger, die Männer und Frauen, in lauten Jubel aus. Sie priesen Gott für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Sie riefen: „Heil dem König, der im Auftrag des Herrn kommt. Gott hat Frieden bereitet im Himmel, ihm in der Höhe gehört alle Ehre.“ Ein paar Pharisäer riefen aus der Menge: „Lehrer, bring doch deine Jünger zur Vernunft.“ Jesus antwortete: „Ich sage euch, wenn sie schweigen, dann werden die Steine schreien.“ Psalm 118, die Verse 19 bis 29. öffnet mir das Tor zum Tempel, durch das die Treuen einziehen dürfen. Ich will eintreten, um dem Herrn zu danken. Hier ist der Zugang zum Herrn. Wenn du seine Weisungen treu befolgt hast, dann komm, tritt ein. Ich danke dir, Herr, du hast mich erhört, du hast mir die Rettung gebracht. Der Stein, den die Bauleute als wertlos weggeworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Der Herr hat dieses Wunder vollbracht und wir haben es gesehen. Diesen Tag hat der Herr zum Festtag gemacht. Heute wollen wir uns freuen und jubeln. Hilf uns doch, Herr, gib uns Glück und Gelingen. Heil dem, der im Auftrag des Herrn kommt. Den Segen des Herrn sprechen wir euch zu, hier von seinem Tempel aus. Der Herr allein ist Gott, er blickt uns freundlich an. Nehmt Zweige, schließt euch zusammen zum festlichen Reigen bis dicht an die Hörner des Altars. Du bist mein Gott, und ich danke dir, mein Gott, ich will dich preisen. Dankt dem Herrn, denn er ist gut zu uns, seine Liebe hört niemals auf. Aus Sprüche Kapitel 15 lesen wir die Verse 27 und 28. Wer um jeden Preis reich werden will, bringt seine Familie ins Verderben. Aber wer sich von niemand kaufen lässt, sichert sein Leben. Ein guter Mensch hilft mit überlegten Antworten. Der Unheilstifter sprudelt über von unheilvollen Reden.